Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 6. September 2024. Schön sind Sie da. Und vielen herzlichen Dank dafür, dass wir gemeinsam im Begriff sind, die 300.000er YouTube-Abonnenten Schallgrenze zu durchbrechen, zu knacken. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Ich meine, wir haben angefangen mit 2.000, 3.000 YouTube-Abonnenten. Jetzt sind wir in diesen stratosphärischen Höhen angelangt. Merci vielmal. Das ist ein enormer Ansporn, aber auch eine Verpflichtung und das beschert mir natürlich ab und zu ein paar kürzere Nächte. Aber seien Sie versichert, hochmotiviert und wie ich gestern sagte, übermotiviert stehe ich da. Jeweils frühmorgens am Start die geistige Frühgymnastik hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien, wobei das Konservative ja nicht heißt, dass man die Vergangenheit für heilig erklärt, für sakrosankt. Nein, aber bevor man eben etwas Neues einführt, muss man eine an Sicherheit grenzende Gewähr haben, dass das Neue nicht schlechter ist als das Alte. Und viele unserer Politiker, schauen Sie nach Deutschland, schauen Sie aber auch in die Schweiz, scheinen darauf spezialisiert zu sein, das Neue auch dann durchzustieren. Hauptsache es ist neu, auch wenn es viel schlechter ist als das Alte, als das, in dem sich die kollektive Schwarmintelligenz unserer Vorfahren bündelt in den Traditionen. Man müsste einmal eine Ehrenrettung beziehungsweise eine Hymne auf die Traditionen und auf die Vorfahren machen. Ist doch wahnsinnig, was man uns alles hinterlassen hat in der Schweiz, was wir da als Erbe entgegennehmen durften. Und was machen wir daraus? Pflegen wir das? Geben wir dem Sorge? Oder verhalten wir uns wie dekadente, im Wohlstand verwahrloste Erben von sehr, sehr reichen Großeltern? Nun, die Antwort können Sie selber geben. Zuerst, bevor wir uns mit der Schweiz beschäftigen, ein kurzer Blick über die Landesgrenzen hinaus. Sehr interessant, der deutsche Politikwissenschaftler Heinemann Grüder sieht in der Zeitschrift Focus, auf Focus Online, eine gewisse Ähnlichkeit im Modus operandi zwischen Putin und Zelensky. Er sagt, die jüngsten Regierungsumschichtungen seien für ihn ein klares Indiz dafür, dass es zunehmende autoritäre Tendenzen in der Regierung Zelensky gibt. Also alle Zelensky-Verherrlicher, wir reden ja nicht vom Verstehen, wir reden von Zelensky-Verherrlichern, also all jenen da draußen, die der Auffassung sind, dass die Ukraine der strahlende Vorposten von Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie sei, sozusagen die höhere Schweiz, die Avantgarde der Zivilisation. Aufgepasst, vielleicht seid ihr da ein bisschen überoptimistisch. Heinemann Grüder, der deutsche Politikwissenschaftler, sehr interessant, was er auf Focus Online zu sagen hat. Dann eine interessante Nachricht, auch für die Schweiz, eine an sich gute Nachricht für die Schweiz. Die lese ich heute Morgen in der Tageszeitung Blick. Erdogan bändelt mit Xi und Putin an. Ist natürlich kritisch gemeint. NATO-Mitglied Türkei will BRICS-Gruppe beitreten. Aber für die Schweiz ist das eine gute Nachricht. Warum ist das für die Schweiz eine gute Nachricht? Weil das zeigt, dass die Welt immer vielfältiger, das Modewort, das Jargonwort heißt multipolar, wird, also wenn Sie da etwas imponieren wollen, nehmen Sie immer das Fremdwort multipolar, dann hat man das Gefühl, Sie seien besonders intelligent. Ich sage vielfältiger, die Welt wird vielfältiger, sie wird auch etwas buntscheckiger, das ist hochinteressant und für die Schweiz eine riesige Chance. Denn die Schweiz ist ja von ihrer natürlichen Disposition her ein zur Weltoffenheit verdammter Kleinstaat. Wir können ja nicht bei uns stehen bleiben, in unseren wunderschönen Alpentälern oder im Flachland oder in den Gletscherspalten oder in den Seenlandschaften des Mittellandes. Nein, wir müssen in die Welt hinaus. Die Schweiz ist zu klein. Und deshalb ist das natürlich für eine Schweiz, die von Alters her globalisiert war. Wir waren ja schon globalisiert, dass man dieses Wort in Europa noch gar nicht aussprechen konnte. Das ist für uns eine Riesenchance, eine Riesenmöglichkeit. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir müssen natürlich unsere Neutralität pflegen. Wenn wir uns einbilden, die Riesenzwerge da im Bundeshaus, wir Schweizer, wir seien also die Weltschiedsrichter. Wir müssen den Chinesen die Knöpfe eintun. Also wenn sie da nicht parieren, Xi Jinping in Peking da und diese Chinesen, dann schicken wir ihnen unsere Schlauchbootflotte vom Bodensee ins südchinesische Meer. Dann zeigen wir dann schon den Chinesen, wo der Bartli der Most holt. Und diese Russen, das geht natürlich gar nicht, was die machen. Wir müssen doch dem Putin da, diesem Kreml-Autokraten, müssen wir endlich den Tarif durchgeben. Merken Sie etwas, da haben gewisse Leute in unserer Politik und auch in den Medien gelegentlich Anwandlungen von Größenwahn. Und das ist eben unschweizerisch. Wir Schweizer sind natürlich meinungsfreudig und jeder darf da denken, was er will. Aber als Staat haben wir uns neutral zu verhalten, zurückhaltend, entgegenkommend. Haben wir vergessen, dass wir keine militärische Großmacht mehr sind? Seit 1515, da scheinen mir ein paar Leute am Vor-Marignano-Syndrom zu leiden. Also, das ist die Zeit, als man sich in der Schweiz noch einbildete, man könne vielleicht die militärische Nachfolge des Römischen Reichs antreten, beflügelt übrigens von international renommierten Denkern, damals wie Niccolò Machiavelli, der tatsächlich geschrieben hat, in Svizzeri, also er hat sich schon damals Schweizer genannt, in Svizzeri seien in der Lage, Italien zu erobern. Und das haben ja tatsächlich ein paar geglaubt, damals in der alten Eidgenossenschaft. Die sind dann aber glücklicherweise nur bis in die Vorstädte von Mailand gekommen und dort haben sie sich dann eine blutige Nase geholt und man hat gemerkt, wir schaffen das nicht. Wir sind keine militärische Großmacht in Europa. Also müssen wir uns gewissermaßen das außenpolitische Ethos einer diskret auftretenden Privatbank zulegen. Man schüttelt allen die Hände, aber lässt sich nirgends reinziehen. Und selbstverständlich, da ist nichts Schlimmes dabei. Man versucht mit möglichst vielen Leuten Geschäfte zu machen. Das wäre nicht das Dümmste, vielleicht auch für Deutschland und andere Länder nicht, in Europa. Also, eine sich vervielfältigende Welt ist für eine Schweiz, die an ihrer Neutralität festhält, die die Kraft hat, an dieser Neutralität auch gegen alle möglichen Anfeindungen festzuhalten. Das ist eine tolle Welt. Ich bin positiv, ich bin geradezu euphorisch, wenn ich das anschaue. Großes Thema in der Innenpolitik, jetzt auch mit Blick auf die beginnende Herbstsession in Bern, sind diese Sparrunden, die da als Sparhammer betitelt werden. Die Medien sind im Ausnahmezustand, in der Politik in Bern scheint sich vor allem unter den Linken Panik und Hysterie auszubreiten. Aber in diesem Kontext sagt Christoph Mäder, der Economie Suisse Präsident, der ja nicht nur Dinge sagt, die meine hundertprozentige Zustimmung finden, zum Beispiel dann, wenn er sich über die Europäische Union und die institutionellen Verträge äußert. Aber hier sagt er etwas Richtiges. In der Privatwirtschaft gehören solche Sparrunden zum Alltag. Ja, was soll dieser kollektive Aufschrei des Wehleids in Bern, jetzt müssen Sie sparen. Ja, was meinen Sie, was müssen wir machen die ganze Zeit als Unternehmer? Wir müssen immer sparen. Jede Hausfrau, jeder Hausmann, sofern man diese Begriffe noch verwenden darf, ohne verhaftet zu werden, sind zum Sparen verpflichtet, regelmäßig. Das ist doch das, was wir unseren Kindern beizubringen versuchen. Bleibt sparsam, vor allem mit eurem eigenen Geld. Beim anderen, wenn einer dumm genug ist, dir viel Geld zu geben, kannst du es ja trotzdem. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen es jetzt nicht ins Frivole ziehen. Das stimmt. Also Sparrunden gehören zum Normalfall im unternehmerischen Leben, im Leben schlechthin. Aber für diese Politiker, die sollten sich da etwas schämen mit diesen peinlichen Aufschreien. Also überall sind das die ganz grossen Schlagzeilen, da diese Sparrunden. Und da fällt mir eine Person besonders auf, das ist nämlich der Serge Gaillard, ein früherer Top-Beamter der Eidgenossenschaft. Serge Gaillard kommt ja aus dem gewerkschaftlichen Kontext ganz ursprünglich. Und das finde ich, hat mich immer beeindruckt. Ich finde das einfach einen guten Mann. Das ist für mich so ein moderner, ich sage jetzt mal ein Beamter, ein Beamtentypus des modernen Zuschnitts in der Schweiz. Und ja, ein Hoffnungsträger in dem Sinn, dass er eben diese, ja, auch etwas spartanisch-asketische Sparsamkeitstugend vertritt. Hoffentlich kommt er da durch. Wir werden sehen dann, wie das Ganze in Bundesbern behandelt wird während der Session. Zum Glück haben wir ja auch so etwas wie eine Schuldenbremse, dass es nicht da endlos abwärts gehen kann. Ja, das ist übrigens Serge Gaillard hier in einem Bild des Tagesanzeigers, der Mann mit Brille. Also er sieht schon etwas austeritätsorientiert an. SP und Grüne greifen seinen Bericht frontal an. Er darf nicht mehr nach Israel und Gaza. Das umstrittene Palästinenserhilfswerk UNRWA leistet als größter Akteur im Gazastreifen humanitäre Hilfe. Nun verweigert Israel Philipp Lazzarini die Einreise. Das sorgt sogar beim ETA für Kritik. Ich finde das einfach ungerecht, wie dieser Philipp Lazzarini behandelt wird. Und für mich wird einfach diese Schwarz-Weiß-Optik da der ganzen östlichen Problematik nicht gerecht. Meine Sympathien liegen bei Israel. Dafür bekomme ich auch immer wieder eins an die Birne, eins an die Nuss gewissermaßen. Da wird man auch kritisiert. Ich kann da vollends verstehen, wenn eine israelische Regierung, wenn sie auf diese Art und Weise angegriffen wird, wie am 7. Oktober. Ich meine, sind wir eigentlich von allen guten Was erwarten wir eigentlich? Dass ein Benjamin Netanyahu ein paar Verkehrspolizisten in den Gazastreifen schickt, um da mit den Hamas-Verantwortlichen zu sprechen. Das geht nicht. Und ich meine, wenn du so angreifst, wenn du Israel so angreifst, dann wissen doch diese Hamas-Leute ganz genau, dass sie die Hölle heraufbeschwören. Und zwar vor allem für ihre eigenen Leute. Und wie wir uns da hochtrabend in diesen Sicherheitsbiotopen darüber äußern, das finde ich hochgradig unseriös. Auf der anderen Seite gibt es eben da auch eine andere Sicht und eine zweite Sicht. Und die UNRWA, die mag ja, ich blicke da nicht in alle Geländekammern hinein, ich will mir da auch kein Wissen anmaßen, das ich nicht habe, aber diese UNRWA ist ja historisch entstanden daraus, dass man gesehen hat, dass bei dieser Staatsgründung Israels auch nicht alles wunderbar gelaufen ist. Vor allem für die Palästinenser, die heutigen sogenannten Palästinenser, die Araber, die in diesen Gebieten gelebt haben, in Palästina. Aufgrund von geschichtlichen Entwicklungen, die bis ins Römische Reich zurückgehen. Hieß ja vorher Judäa, dieses Gebiet. Dann sind die Römer einmarschiert aus Verärgerung gegenüber der damaligen jüdischen Bevölkerung und haben das gewütet und haben dann das umbenannt in Palästina. Und da sind eben auch Araber ungerecht behandelt worden, hat Flüchtlinge gegeben und daraus hat man dann diese Institution entwickelt. Dass diese Flüchtlinge dann auch wieder von der arabischen Welt missbraucht wurden als Speerspitze gegen Israel, das können wir auch gleich anfügen, das stimmt auch. Aber meine Damen und Herren, und jetzt wird dieser Philipp Lazzarini, bei dem einfach eine intuitive Sympathie liegt von mir, der wird jetzt auf diese, aus meiner Sicht, unverdiente Art und Weise angegriffen. Aber ich weiß, werde mich jetzt da bei einigen Zuschauern sicherlich nicht beliebt machen. Gute Nachricht, noch eine weitere. Die Schweiz hat ja mit Indien jetzt, unser Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der Unterschätzte, hat ein Freihandelsabkommen mit Indien geschlossen. Auch das doch eine fantastische Nachricht. Die Schweiz muss BRICS gar nicht beitreten. Wir sind sowieso dabei, weil wir weltoffen sind. Das ist der Weg der Schweiz. Freihandel. Offenheit, nicht in diesen Nationalismus, in diesen Protektionismus, in dieses Bunker- und Schollendenken hineinrutschen, sich auch nicht hineinziehen lassen in diese kollektive Westhypnose, in diese Selbsthypnose. Wir der Westen, wir müssen doch eben diesen bösartigen Östlern da die Knöpfe eintun. Das ist nicht der Weg der Schweiz, das ist nicht die Schweiz. Heute eigentlich nur gute Nachrichten. Die Strompreise für Privathaushalte sinken in den meisten Gemeinden. Gründe dafür sind etwa die Stabilisierung des Stromgroßhandelsmarkts und günstigere Eigenproduktion. Also auch da erfreulich. Putins Propagandistin will die USA destabilisieren. Washington beschuldigt Moskau der Einmischung in den Wahlkampf. Schwachsinn, meine Damen und Herren. Meinen Sie RT, und da ist das die Chefin, Margarita Simonia. Meinen Sie im Ernst, dass RT und Margarita Simonian die Vereinigten Staaten von Amerika destabilisieren können. Ich meine, wenn sie das könnten, dann hätten wir ein wirkliches Problem. Ich meine, wenn die USA ein derartiges institutionelles Kartenhaus wäre, dass da einfach ein russischer Fernsehsender, den vermutlich jetzt in Amerika nicht so viele Leute anschauen, dass der kommen kann und der wirft dann einfach die USA über den Haufen. Also meine Leute, die so etwas schreiben, die so etwas behaupten, die haben keine Ahnung von der Geschichte. Das ist also wahnsinnig. Das ist ja geradezu anti-amerikanisch, was da behauptet. Auch so ein Gaunerwort, Anti-Amerikanismus, kritisiert einen der Anti-Amerikaner, ist ein Anti-Amerikaner. Lächerlich. Verhinderte der Gedenktag Schlimmeres? Anschlagsversuch in München. Am Jahrestag des Terrorangriffs auf die Olympischen Spiele 72 schoss gestern ein 18-jähriger Österreicher mit ich glaube bosnischen Wurzeln, Imran oder Imra heißt er, mit einem Karabiner auf Polizisten und wurde von diesen getötet. Also es vergeht kein Tag ohne irgendein islamistisches Verbrechen in Deutschland. Das ist natürlich die Folge der Zuwanderungspolitik, aber, das darf man auch nicht verschweigen, ist natürlich auch eine Folge der Außenpolitik. Und dieser Nahostkrieg, der Gaza-Krieg, spielt natürlich in diese Situation hinein. Das haben wir auch in Großbritannien gesehen. Da sind ja 300.000, zum Teil 300.000 Palästinenser-Sympathisanten auf die Straße gegangen. Sogar englische Polizisten haben gesagt, zu jüdischen Londonern, geht da nicht hinein, wir können eure Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Das sind schlimme Zustände, die natürlich überlagert werden durch und verschärft und explosiver gemacht werden durch diesen Nahostkrieg und die entsprechenden außenpolitischen Positionsbezüge der Bundesrepublik Deutschland. Damals, als man meinte, am Hindukusch die Bundesrepublik verteidigen zu müssen, ist Deutschland auf der Terrorliste der damaligen Organisationen sprunghaft nach oben gerutscht. Und ist ja klar, wenn aufgrund der Staatsräson der Bundesrepublik man sich da mit Israel verbündet, aber gleichzeitig sehr viele Gegner Israels, Feinde Israels ins Land holt. Ja, was meinen Sie, was dann passiert? Das ist fahrlässig. Das ist unglaublich. Und die deutsche Politik ist ja in einem Ausgrenzungsfimmel, meine Damen und Herren. Man grenzt alles aus. Wir müssen Höcke ausgrenzen, wir müssen die AfD ausgrenzen, wir müssen die BSW ausgrenzen. Das Einzige, was sie nicht ausgrenzen, sind diese kriminellen Elemente. Die müssten sie ausgrenzen. Also die deutsche Politik ist von Sinnen und ich neige dazu, mit allem Respekt, vom Analphabetismus in der deutschen Politik zu sprechen. Also da sind einige Politanalphabeten unterwegs, meine Damen und Herren. Aber wer ist schuld? Natürlich die Deutschen, weil sie diese Leute gewählt haben, weil sie diese Leute in diese Ämter haben kommen lassen. Dann auch wieder ganz groß. Ein Wahnsinnsthema. Wir sind ja im Westen die Gralshüter der Demokratie. Wir sind die ganz grossen Demokraten. In Frankreich ist jetzt Michel Barnier von den Républicains zum Premierminister ernannt worden. Okay, da habe ich mal auf Wikipedia bzw. Da im ChatGPT habe ich mal gefragt, ChatGPT, wer hat eigentlich die letzten Wahlen, die Parlamentswahlen in Frankreich gewonnen? Demokratie, oder? Wer die Wahlen gewinnt, regiert. Was sagt die künstliche Intelligenz? Die letzten Parlamentswahlen in Frankreich wurden von der linken Koalition Nouveau Front Populaire gewonnen. Das sind ganz linke, links außen. Diese Koalition erhielt die meisten Sitze. Der rechtsextreme Rassemblement National unter der Führung von Marine Le Pen landete auf dem dritten Platz hinter der zentristischen Allianz. Da habe ich gehört, ja, was haben dann die Républicains gemacht? Die Républicains haben nur noch 46 Abgeordnete, sie bilden eine bedeutende, aber kleinere Fraktion. Und jetzt kommt ausgerechnet ein Premierminister der kleinsten Fraktion, weil sich Macron geweigert hat, dem Wahlsieger die Regierungsbildung zuzugestehen. Ja, was ist jetzt das für eine Demokratie? Ist das eine Demokratie oder ist das eine Macronsche Autokratie? Werden wir ein bisschen bescheidener. Aber bevor wir immer den anderen anhängen, sie seien da die absoluten Autokraten, müssen wir vielleicht mal etwas die Autokraten in unserer Mitte anschauen. Es gibt einige, meine Damen und Herren, es gibt einige. Man kann sie stoppen, lese ich heute Morgen im Tagesanzeiger. Sein Buch «Machtübernahme» ist ein Spiegel-Bestseller. Der deutsche Politikwissenschaftler und Aktivist Arne Semsroth, da habe ich gleich aufgehört zu lesen. ein Aktivist und Wissenschaftler. Also entweder bist du Wissenschaftler oder Aktivist. Aber das ist genau das Problem. Heute sind die Wissenschaftler Aktivisten und die Medien tun so, als seien sie nur Wissenschaftler. Wenigstens schreiben sie es hier, weil sie es vermutlich gar nicht merken, was für ein Widerspruch das ist. Übrigens, dieser Terror in München, dieser Terroranschlag. Ich meine, was hat man in der Schweiz die SVP ausgelacht, als sie schon vor vielen, vielen Jahren immer davor warnte, was man da an Gewalt importiert? Man hat sie ausgelacht und heute rudern alle wendehälsig in die Gegenrichtung. Hamas-Verherrlicher tritt in der Roten Fabrik auf. Das schreibt die NZZ, die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch findet die Äußerungen des Aktivisten verstörend, will die Veranstaltung aber nicht absagen. Ja, das ist halt die Schweiz. Das finde ich gut, dass die Stadtregierung, die linke Stadtregierung, hier die Kraft hat, einen sprechen zu lassen. Jetzt heißt es natürlich von den Rechten her, ja, ist ja typisch, die finden dessen Meinung gut und einen anderen würden sie verbieten. Stimmt, kann sein, dass bei Rechten man weniger tolerant wäre, aber immerhin, während in anderen Ländern das verboten wird, ist das in der Schweiz zum Glück noch nicht der Fall. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Jetzt dann gleich, Entschuldigung, die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind.